Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des KI Insights, der Podcast für Unternehmen, die Tür zur Welt der künstlichen Intelligenz. Und jede Woche erkunden wir mit einfach unseren Experten die neuesten innovativen Technologien. Wir diskutieren über die regulatorischen Herausforderungen und schauen uns einfach die Auswirkungen gerade im Unternehmenskontext an. Mein Name ist Patrick Rathheiser, ich bin Gründer, Unternehmer und Umsetzer von KI-Projekten und ja, ich hoffe, ihr seid wieder bereit, tiefer in die KI-Welt einzutauchen und wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen, Large Language Models im Einsatz, Anwendungsgebiete auch im Unternehmen und wir haben natürlich wieder den Experten eingeladen, den Andreas Windisch, aber wie gesagt, der Andreas stellt sich selber vor. Bitte, Andreas.
Ja, vielen Dank, Patrick, auch für die Möglichkeit, hier heute dabei sein zu dürfen. Großartig, wirklich eine großartige Gelegenheit, über spannende Themen unserer Zeit zu sprechen. Mein Name ist Andreas Windisch. Ich leite die Gruppe Intelligent Vision Applications bei Uneum Research, einer großen Forschungsinstitution in Graz, in der Steiermark. Und wir befassen uns mit allen Aspekten, nicht nur in meiner Gruppe, insgesamt bei JR auch von KI und im Kontext meiner eigenen Forschungsgruppe auch mit LLMs, weil Multimodalität, also auch Bild, zum Beispiel Bildinformation und textuelle Information mit KI-Modellen zu vereinen. Heute wollen wir über LLMs sprechen, glaube ich, und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst auch. Gell? Ja, mit der ersten Frage, ich starte einmal rein. LLMs, diese Abkürzung, also vor ein paar Monaten hat noch keiner gewusst, was er mit diesen drei Buchstaben anfangen soll, aber ich würde wirklich dich bitten, vielleicht, dass du uns ein bisschen mal einen Kontext gibst, wo es was ist denn so ein Large Language Model, was bedeutet das, wie ist ungefähr die Funktionsweise, dass unsere Unternehmen mal zumindest ein bisschen einen Kontext bekommen und wissen, okay, was tut denn das Ding überhaupt?
Absolut, sehr gerne. Also LLM, Large Language Models, und mir gefällt auch, dass du das Wort Kontext verwendest, das können wir gleich herausgreifen, das werden wir gleich verwenden. Large Language Models im Prinzip ist in der jüngsten Ausprägung und als prominentestes Beispiel zum Beispiel ChatGPT, ist eine Technologie, die auf einem Prinzip beruht, das 2017 publiziert wurde, sehr, sehr mächtiges Konzept, nämlich die sogenannten Transformer-Netzwerke. Das ist eine Architektur, eine spezielle Art von neuronalen Netz, die darauf oder darin besonders gut sind, mit Sprache umzugehen und Beziehungen zwischen einzelnen Wörtern in Sätzen oder in Texten herzustellen und diese zu bewerten. Und diese Technologie, die wie gesagt 2017 publiziert wurde, gepaart mit anderen technologischen Entwicklungen, hat uns dann im Jahr 23 im Prinzip GPT-4 beschert, das in der Ausprägung, in der wir das dann am Ende des Tages hatten, wirklich zu unglaublichen Dingen in der Lage ist. Also Text zu generieren, der wirklich schlüssig ist und stimmig ist und Fragen zu beantworten, aber natürlich auch auf der anderen Seite zu halluzinieren, also Texte zu oder Antworten zu generieren auf Fragen, die zwar vernünftig und schlüssig klingen, die aber völlig falsch sind. Also man muss auch mit Vorsicht damit umgehen, aber dennoch eine Technologie, die in der Lage ist, mit uns zu interagieren, sehr niederschwellig und tolle Ergebnisse zu produzieren.
Das bringt mich, wenn ich jetzt kurz zusammenfassen darf, oder bringt mich einfach dazu, was ich spannend finde. Erstens einmal, gerade diese LLMs, also man, Künstliche Intelligenz ist ja nichts Neues, gibt es seit 60 Jahren, aber auch diese LLMs, beziehungsweise die GPT-Technologie, das ist jetzt erwähnt, auf 2017 das Paper, ich glaube OpenAI, glaube ich, im März 2018, glaube ich, das erste Modell auch, das ist ja auch eigentlich nicht wirklich was Neues. Ich glaube, zum ersten Mal dann hat es Bedeutung bekommen und ich muss das jetzt so sagen, so gemein, ich glaube, ChatGPT ist dann gekommen, man konnte mit dem System endlich in natürlicher Sprache kommunizieren und hat es auch der letzte CEO verstanden, was das ist, ja. Aber das Schöne ist wirklich, es ist auch etwas, das es schon länger gibt. Und schön finde ich auch den Begriff halluzinieren. Ja? Also früher hat man gesagt, es lügt mich an, es erfindet etwas, jetzt hat man einen Begriff dafür. Also nochmal danke dafür. Jetzt hätte ich natürlich ein bisschen tiefer auch jetzt gegraben. Und zwar, es gibt ja nicht nur ein, sage ich, Large Language Model oder ein GPT, sondern da gibt es ja mehr. Kannst du uns vielleicht ein bisschen abholen, wo ihr sagt, okay, es gibt Closed-Source-Themen oder wie verhaltet sich da die Szene? Es gibt einfach mehr und wir können auch mit mehr umgehen. Vielleicht führst du uns da ein bisschen ein auch, ja?
Natürlich auch. Danke für die Frage. Also der Punkt ist natürlich, ChatGPT hat, glaube ich, LLMs sehr prominent zum Durchbruch verholfen, weil eben als erstes großes performantes Netzwerk auch das Marketing entsprechend diesen Hype definitiv befeuert hat. Aber parallel dazu gibt es natürlich auch andere Sprachmodelle. Inzwischen gibt es einen Wildwuchs an unterschiedlichsten Modellen, die zur Verfügung sind. Man kann sie die auch über entsprechende Model-Plattforms, so wie Hugging Face oder sowas, zusammen relativ leicht zusammenbauen. Also der Zugang ist auch relativ niederschwellig. Diese Modelle sind auch inzwischen relativ performant, zumindest auch für spezifische Use Cases anpassbar und sind absolut gute Alternativen zu den großen Playern, wie eben zum Beispiel ChatGPT oder Gemini oder ähnliches. Der Vorteil bei diesen Modellen ist auch, dass sie im Prinzip on-premise gehostet werden können. Das heißt, wenn man als Unternehmen sensitive Daten hat oder IP hat, mit dem man über diese Modelle interagieren möchte, dann ist kommerzieller Anbieter, wo das dann auch nicht on-premise, sondern irgendwo in der Cloud exekutiert wird, nicht die beste Lösung. Und hier kann man zum Beispiel spezifisch angepasste Modelle lokal unter voller Kontrolle anpassen an den Use Case. Auch da gibt es verschiedene Techniken, die man anwenden kann, um dann mit dem Unternehmenswissen, mit dem man hier interagieren möchte, über das Modell zu interagieren.
Ich habe es gerade nachgeschaut, jetzt im Hintergrund ganz schnell, und zwar Hugging Face, natürlich fast 600.000 Open Source Modelle verfügbar, natürlich nicht alles ist da brauchbar, aber auch in Text Generation gibt es ja trotzdem auch schon länger, sind es 84.000 Modelle, also ich glaube, es ist eher schwierig, das Richtige herauszufinden, aber was ich trotzdem spannend finde, glaube ich, was du gerade gesagt hast, eben, wir haben auch eine Möglichkeit im Open Source Bereich, das wirklich auch zu nutzen. Jetzt wäre natürlich auch spannend, jetzt habe ich natürlich dieses riesen GPT-4-Modell mit Milliarden von Parametern. Jetzt gibt es natürlich zum Beispiel, ich glaube, du machst das selber schon im Einsatz von Mistral oder von, Llama, gibt es ja kleinere Modelle mit 7 Milliarden Parameter und so weiter. Was ist denn da der Vorteil, der Nachteil? Kann man das jetzt wirklich schon auch so benutzen? Vielleicht da auch die Qualitätsunterschiede? Kannst du sicherlich auch ein bisschen da einen Einblick geben, ja?
Also aus meiner Sicht, wenn man betrachtet den LLM Lifecycle, dann steht am Anfang der Use Case. Das heißt also im Unternehmen, Firmenunternehmen, was ist das Problem, das ich eigentlich lösen möchte? Und im zweiten Schritt, wenn ich den Use Case umrissen und definiert habe, stellt sich die Frage, welches Modell ist dafür geeignet? Welche Komplexität brauche ich? Wie allgemein muss das Modell sein? Wie kann ich mit potenziellen Fehlverhalten von dem Modell umgehen, weil wir vorher über Halluzinationen gesprochen haben. Wie kritisch ist es, wenn ich hier halluzinierende Antworten bekomme? Und all diese Dinge werden oder müssen berücksichtigt werden, um dann eine entsprechende Modellauswahl zu treffen. Je nach Use Case kann es durchaus sein, wenn es ein sehr spezifischer Use Case ist, dass es gar nicht notwendig ist, dass wir hier ein voll performantes ein Modell haben, das sehr, sehr groß ist, das mit vielen allgemeinen Fragen umgehen kann, sondern es kann sein, dass das ein sehr spezielles, spezifisches Wissen ist, das wir hier abfragen wollen. Und dann kann ich vielleicht auch tatsächlich mit einem einfacheren Modell, also mit einem 7 Milliarden Parameter Modell, was verrückt ist, ich meine, vor einigen Jahren noch zu sagen, 7 Milliarden Parameter zu inferieren ist oder zu trainieren, ist ja auch nicht unbedingt nix. Aber heute sind wir technologisch halt wirklich in der Lage, mit diesen Dingen und auch mit 100 Milliarden Parametern, also die Größe der Modelle ist enorm. Dann ist auch zu berücksichtigen, welches Compute-Budget habe ich überhaupt oder was ist überhaupt was sind meine Compute-Ressourcen, was sind meine finanziellen Ressourcen, was ist meine Zeitressource, was ist der Projekthorizont, bis wann muss das fertig sein, was ist da realistisch? Auch das muss natürlich berücksichtigt werden, da gibt es ein Spannungsfeld. Und bei den Compute-Ressourcen auch Limitationen, zum Beispiel, wie viel Speicher habe ich überhaupt zur Verfügung und damit einhergehend, welche Quantisierung heißt es, verwende ich für mein Modell. Das heißt, für die Parameter, wie viel Speicher allokiere ich pro Parameter. Bei großen Modellen und einer höheren Auflösung, wenn man so will, stoßt man halt sehr schnell an die Grenzen der Hardware und die ist sehr, sehr teuer. Das heißt, man muss sich dann überlegen, okay, kann ich mir das überhaupt leisten? Und was man dann machen kann, ist, man kann zum Beispiel die Parameter weniger genau auflösen. Das heißt, man wählt eine Quantisierung, die ja weniger Memory Footprint hat, bekommt es dann in den Speicher noch, aber hat natürlich dann andere Probleme wieder. Also da gibt es Trade-offs, aber man kann zumindest an verschiedenen Knöpfen drehen, um die Modelle dann anzupassen. Und je nach Fragestellung kann es durchaus sein, auch wie wir es einsetzen, dass wir zum Beispiel mit einem Mistral-Modell arbeiten, das eben nur 7 Milliarden Parameter hat.
Und vielleicht nur, dass ich kurz auch das Meeting für unsere Zuhörer und Unternehmer auch, das, was ich jetzt schon raushöre, es ist natürlich ein Thema, na klar, 7 Milliarden Parameter klingt jetzt dann wieder für uns halt wenig im Vergleich zu den ganz, ganz großen. Dennoch ist es schon ein Thema Speicherallokation, wenn ich sage, okay, ich möchte unbedingt mein Modell jetzt, ja, on-premise zum Beispiel, bei mir in der Infrastruktur betreiben, dann ist es wirklich unrealistisch zu sagen, ich betreibe mein eigenes GPT-4-Modell, ist einfach unleistbar. Aber wie jetzt raushöre in der Richtung, gibt es einfach Möglichkeiten, auch mit kleineren Modellen, die wirklich auch betreibbar sind. Natürlich muss man immer auf die Kosten schauen, dass das auch möglich ist. Dass diese Abhängigkeit, die gibt es eigentlich nicht wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, sondern ich muss aber schauen, was ich für den Use Case brauche. Das ist absolut okay. Wie siehst denn du das jetzt einmal? Man möchte ein bisschen tiefer gehen später, aber jetzt vom Trend her, geht es in die Richtung kleinere Modelle, auch Richtung ja, Energieeffizienz? Naja, dann der Krieg am GPU-Markt, keiner kriegt mehr GPUs. Ist das eigentlich jetzt so der erste Schritt in so die kleinere, effizientere Modelle? Wie ist denn deine Erfahrung oder dein Gefühl oder dein Forecast, nehmen wir es einmal so?
Absolut. Also den Trend, den Forschungstrend hin zu kleineren Modellen, der ist definitiv als einer der großen Trends identifiziert worden. Zum Beispiel im State of AI Report vom Oktober 2023, wohlgemerkt, das ist jetzt, wie lange ist das her, 6 Monate oder so, das ist damit schon outdated, weil dieses Feld sich so rapide entwickelt und die neue Modelle kommen, dann stürzen sie alle wieder auf neue Modelle. Aber dennoch diese Kernforschungsfrage, können wir mit kleineren Modellen und weniger Parametern ähnliche Performance erreichen wie zum Beispiel ChatGPT oder die großen, wirklich großen LLMs. Das ist definitiv, wird sehr stark beforscht. Es hat mehrere Vorteile. Einer der großen Vorteile aus meiner Sicht ist eben wirklich gerade für Unternehmen, dass ich bei potenziell kleineren Modellen halt weniger Memory Footprint habe und die dann für meinen Use Case on-premise hosten kann. Das ist definitiv ein Riesenvorteil. Und auch sonst natürlich im Training bei großen Modellen ist Ressourcenverbrauch, nämlich auch die Kosten des Trainings, das sind absolute Faktoren. GPUs brauchen natürlich viel Strom, viel Leistung wird hier aufgewendet. Und das ist dann am Ende des Tages eine Ressourcenfrage. Also hier versucht man schon natürlich zu kleinen Parametern hinzugehen. Der zweite große Trend, der zum Beispiel im State of AI Report identifiziert wurde, war, wie gehen wir mit der Datenlage um? Weil für große LLMs qualitativ hochwertige Textkorpora langsam zur Neige gehen. Also man geht davon aus, dass bis Ende 25, Anfang 26 diese Ressourcen erschöpft sind. Und dann geben sie hier zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Die eine Richtung wäre, dass man zum Beispiel sagt, man geht jetzt tiefer hinein und versucht mit generativen Modellen irgendwie hier mit Datensatzaugmentierungen zu arbeiten. Und der andere Trend wäre im Prinzip, wenn man als private Person oder als Unternehmen auf großen Datenmengen sitzt, die proprietär und geschlossen sind, dann sitzt man auf einem Asset, weil dann kann man das relativ gut verkaufen. Das heißt also, man wird irgendwie beginnen müssen, in diese Quellen zu tappen. Aber am Ende des Tages stellt sich die Frage, jetzt, wenn wir da an die Grenzen der qualitativ hochwertigen Textkorpora stoßen, in welche anderen Richtungen können wir jetzt diese Modelle optimieren? Also das sind viele spannende Fragen, die hier beforscht werden.
Jetzt vielleicht einmal von der Forschung wieder zurück und vom Trend für unsere Zuhörer, gerade aus dem Unternehmenskontext jetzt. Klar, die klassischen Use Cases kennen wir alle. Wir schreiben uns einen Marketingtext, einen LinkedIn-Beitrag. Ich lasse mir meine E-Mail verbessern, also klassische generative Tasks. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also hast du vielleicht gerade mit diesen Large Language Models im Unternehmenskontext, wenn es zum Beispiel zum Unternehmenswissen geht oder sowas, was sind so die Anwendungsfälle, die ihr auch begegnet? Weil, wie gesagt, ihr seid ja auch, sage ich jetzt, von deiner Forschungsgruppe immer wieder mit Unternehmen auch zusammen. Ja, arbeitet ihr auch in den Themen? Was sind denn so ein, zwei Use Cases, die du vielleicht näher beschreiben auch könntest, die spannend sein könnten auch in Zukunft für die Unternehmer?
Absolut. Ein Anwendungsfall, weil du Wissensmanagement gesagt hast, ist, wie gehen wir mit Wissen im Unternehmen um? Das kann jetzt zum Beispiel sein, keine Ahnung, Wartungshandbücher, das können Verträge sein, was auch immer. Welche Dokumente wir da auch immer haben. Und hier wäre es natürlich hilfreich, gerade in größeren Unternehmen auch, wo oft die Dokumentationslandschaft dann sehr heterogen wird und es gar nicht mehr so einfach ist, bestimmte spezifische Informationen zu finden und effizient zu finden. In solchen Anwendungsfällen können LLMs sehr, sehr hilfreich sein. Wir haben de facto auch im Zuge eines unserer eigenen strategischen Projektes, in dem geht es um Quantencomputing, das ist ein langes Projekt bei uns, haben wir auch in dem Kontext sind wir gerade dabei und ist auch schon Prototyp fertig, eine lokal gehostete LLM, die ganz spezifisch trainiert wurde über Retrieval Augmented Generation, im Prinzip mit Lehrbüchern und Papern, die ganz spezifisch für Quantencomputing erdacht wurden, zu interagieren. Das heißt, die können zusätzlich zu der Basisinformation, die sie durch ihr Vortraining schon haben, diese Modelle, können die zusätzlich auf einen Wissenspool zurückgreifen von Dokumenten, die man ihnen zur Verfügung stellt. In einem Quantenprojekt ist es jetzt, wie gesagt, Papers, Lehrbücher und dergleichen. Im Unternehmenskontext sind es dann eben die Dokumente, also sie zum Beispiel Wartungsmanuals oder was auch immer, die im Unternehmen hier abgebildet werden sollen. Und was das Modell bei uns, dieser Prototyp, insbesondere noch leistet, ist, wenn man dieses Modell jetzt befragt, zum Beispiel zu einem bestimmten Ding, zum Beispiel, bitte erklär mir die Schrödinger-Gleichung oder was auch immer, irgendwas, was im Quantenmechanik-Kontext Sinn macht, dann antwortet das Modell, es nennt die Quelle. Das hat den Vorteil, dass man Halluzinationen reduzieren kann, weil das Modell sagt, ich habe diese Information aus dieser Quelle. Und zusätzlich noch, wenn das Modell keine Quelle angeben kann, dann sagt das Modell, ich weiß es nicht, ich kann die Frage nicht beantworten. Das hat wirklich einen Riesenvorteil, eben mit diesen Halluzinationen umzugehen und das Risiko zu minimieren, dass man schlechte Entscheidungen trifft, weil man fehlinformiert wurde. Und was wir zusätzlich bei dem Modell auch noch einbauen, zum Beispiel, ist der Umgang mit Formeln. Da haben wir einen spezifischen Zugang entwickelt. Oft ist Information in Formeln abgebildet und Formeln sind jetzt für Menschen oft und auch für die Maschinen nicht unmittelbar zugänglich. Wir verwenden hier eine Art Annotationsverfahren und können dann auch im Prinzip Erklärungen einfordern von diesen RAG-Modellen für eine spezifische Formel und es nennt dann quasi die Annotation, aus der das entlehnt wurde als Quellenangabe. Also hier gibt es viele, viele Möglichkeiten und der Vorteil ist, das läuft bei uns eben auch auf Mistral 7b, das heißt, das ist ein lokal gehostetes Modell, das spezifisch für diesen Use Case entwickelt wurde.
Es ist großartig. Also mal noch ganz kurz, dieser sperrige Begriff RAG, ja, also Retrieval Augmented Generation. Wir haben vorher vor dieser Welt gesagt, das ist das interne Google auf meine eigenen Dokumente. Aber ich finde es großartig, muss ich ehrlich sagen, auch danke, dass es eben auch Forschungsgruppen und eben Personen oder Unternehmungen gibt, so wie ihr, ja, die genau solche Themen auch erforschen und noch in die Tiefe schauen, weil das ist auch etwas, wo wir profitieren. Seitens jetzt, so die Left Shift One mit unserem MyGPT, das ist ja im Prinzip die Consumer-Version für unsere Unternehmer, dass wir genau solche RAG-Systeme aufbauen, also noch nicht in der Komplexität natürlich, weil eines muss man schon auch sagen, und ich glaube, da bin ich gespannt auf deine Interpretation auch. Also einfach die Dokumente nehmen und dann in das Large Language Model reinschmeißen und das geht dann schon, ja, so aller Klick, also Klicksi-Klacksi, ja, das ist es dann doch nicht, das ist schon eine Art Komplexität. Das heißt, absolut. Man muss das schon sich gut anschauen, dass das auch wirklich gut funktioniert, weil du es gerade gesagt hast, Heterogenität der Daten, jedes Unternehmen tickt anders. Da gibt es dann gewisse Parser, wo ihr einfach dann gewisse Texte raus, weil das ist gar nicht so einfach, aber je mehr Forschungsarbeit natürlich auf eurer Seite passiert, sage ich, da greift wieder Forschung und Unternehmertum zusammen, können wir natürlich professionell das wieder einbringen. Aber großartig. Also ich sage mir danke dafür und wir können es dann an unsere Unternehmer bringen. Hast du noch einen weiteren Use Case jetzt außer RAG, wo du sagst, wo du LLMs vielleicht auch anders einsetzen könntest, wo das dem Unternehmen auch helfen könnte? Ja, wir haben noch kurz Zeit.
Absolut, auch hier natürlich. Also ist eine weitere Sache, die uns sehr interessiert. Meine Gruppe forscht primär im Bereich Computer Vision. Und eine der großen anderen Trends, die sie hier auch herausgetan hat, sind im Prinzip multimodale Modelle. Also zum Beispiel Bilddaten und textuelle Daten zu vereinen. Da gibt es bestimmte Modelle, Clip-Encoder zum Beispiel, die bilden textuelle Information, die mit Bildinformation zusammenpasst, in einem Embedding-Space so ab, dass die nah beieinander sind. Und man kann dann die Synergien aus beiden Informationsquellen nutzen, so wie wir Menschen das ja auch können. Wir nehmen die Umgebung ja nicht nur rein bildlich wahr, sondern wir können auch Texte lesen oder können Szenen uns vorstellen auf Basis textueller Informationen. Das versucht man hier nachzubauen. Das kann zu spannenden Use Cases führen, weil man eben mit Text und Bild in verschwimmender Weise beginnen kann zu interagieren. Man kann Abfragen über bestimmte Informationen, die in Bildern enthalten sind, textuell formulieren und bekommt sie dadurch zurück. Also das ist sehr, sehr spannend und auch mit generativen Modellen arbeite ich selbst ein bisschen, auch mit meinen Studenten auf der FH Ioneum. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr gebaut und ausgebaut Stable Diffusion Pipeline, wo man Bilddaten generieren kann. Man kann Stile nachahmen und Bilder augmentieren damit zum Beispiel. Also und das durch textuelle Informationen, die nutzen eben zum Beispiel auch Clip-Encoder. Das heißt also, diese Multimodalität und das Verschwimmen von davor doch getrennt zu behandelnden Informationen wie Bildern und Text ist ein mächtiges Ding, mit dem man sehr viel machen kann.
Und was mich jetzt persönlich absolut begeistert ist, diese Multimodalität, die wir jetzt sehen, ist ja auch ein großer Trend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, naja, wir haben Forschungsgruppen wie eure. Wir müssen uns absolut nicht verstecken, dass wir solche Themen machen. Also ich habe gestern auch wieder gehört beim sehr großen Symposium, wir sind einfach Weltmeister der Anwendungen, ja, der Ingenieurskunst. Ja. Und ich finde das großartig, jetzt in Österreich oder sicher auch am Dachmarkt gibt es auch noch andere Forschungsgruppen, wie es der KB Forschung, aber dass jeder daran arbeitet, jetzt die Multimodalität auch reinzubringen, weil es wird früher oder später kaum das im Unternehmenskontext vor. Und wir sehen es auch bei uns immer wieder. Naja, kann man nicht das Bild noch dazu analysieren zu dem Text? Was ist da drauf? Kann ich mir nicht ein kleines dann generieren für ein Organigramm, wie auch immer? Also kann man ganz, ganz stolz sein, dass man solche Forschungsgruppen und solche Personen wie dich da vorne in der Steiermark haben. Jetzt spreche ich wieder für unser Bundesland. Vielen, vielen Dank, möchte ich sagen, von der Zeit her. Danke für deine Ausführungen und ja, ich kann nur sagen, herzliches Dankeschön an dich und danke auch dann an das Interesse wieder von den Zuhörern. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie den Kanal oder beziehungsweise den Podcast abonnieren. Würde mich freuen, wenn Sie positive Bewertung da lassen. Und ja, wir sehen uns sicherlich wieder, Andreas, in der Steiermark. Und ich freue mich auf weiter tolle Projekte von euch und darf dir heute noch einen wunderschönen Tag wünschen.
Vielen herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank,
Patrick. Danke, Andreas. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ciao.